Mein Ansatz ist, Menschen zu begeistern, bei Dala mitzumachen, ob das jetzt als Mitarbeiter ist oder als Franchise-Nehmer, und dann eine Vertrauensbasis zu schaffen, weil ich glaube, das Vertrauen, das gilt auch für klassische Führung, aber eben in so einem speziellen Verhältnis, der Schlüssel zum Erfolg ist.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und freue mich sehr, zusammen mit Dominik Späth durch diese Folge zu führen. Hallo Dominik.
Ja, hallo Jessica.
Wir sprechen heute mit einer Frau, die Führung in einem Umfeld verantwortet, in dem Vertrauen, Qualität und unternehmerische Freiheit jeden Tag neu austariert werden müssen. Sie arbeitet im Premium-Immobilienmarkt, in einem Segment, in dem es nicht nur um exklusive Häuser und besondere Lagen geht, sondern auch um hohe Erwartungen, große Vermögenswerte, sensible Kundenbeziehungen und ein Höchstmaß an Service. Gleichzeitig führt sie kein klassisches Team im üblichen Sinne, sondern bewegt sich in einem Franchise-System, in dem viele eigenständige Unternehmer zusammenwirken. Und gemeinsam mit ihrem Team steht sie für Servicequalität, Partnernähe und den Anspruch, Menschen nicht nur durch Prozesse zu führen, sondern durch Haltung, Klarheit und Verlässlichkeit. Und heute sprechen wir über Führung ohne klassische Hierarchie, über Service als Kulturfrage, über Verantwortung in bewegten Marktphasen und natürlich auch darüber, welche Rolle Digitalisierung und KI Premium-Immobilienmarkt spielen. Und ich freue mich sehr, dass sie uns online zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, liebe Frau Annika Zarenko. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Sehr schön. Frau Zarenko, wir starten mit der mir liebgewonnenen Frage. Was beschäftigt Sie gerade besonders beruflich und was privat? Wenn Sie mögen, natürlich. Das Private.
Gehört ja immer dazu, dass man, genau, wenn man in Führung ist, ein bisschen auch privat sein muss und darf, weil sonst ist es nicht authentisch. Geschäftlich ist es so, dass mich gerade eine sehr freudige Botschaft letzte Woche erreicht hat. Wir haben eine weitere Auszeichnung als System bekommen. Und zwar sind wir im Deutschen Franchise-Verband Vollmitglied. Das ist für Franchise-Systeme sozusagen die beste Kategorie, in der man eine Mitgliedschaft haben kann. Und dort wird regelmäßig die Qualität überprüft. Und wir sind erneut Träger des Goldsiegels für überdurchschnittliche Partnerzufriedenheit. Und deshalb starte ich ganz stolz in dieses Gespräch. Weil das ist ja mein Job, dass unsere Partner sich bei uns wohlfühlen, und somit bin ich da sehr, sehr positiv. Und ja, im Privaten bin ich total ready for summer, ready for Frühling. Irgendwie heute haben wir zwar nur 1 Grad am Morgen gehabt, aber es sollen 15 werden hier im schönen Hamburg und die Sonne scheint. Also somit steht alles auf grün dennoch, und ich glaube, das werden Sie verstehen, sind natürlich Dinge, die gerade auf uns von außen einwirken. Ob das kriegerische Tätigkeiten sind in dieser Welt oder auch das Thema, ich habe gehört, die Demonstration vergangenen Sonntag ist unter dem Motto Scham muss die Seite wechseln, ja, tatsächlich ins Leben gerufen worden. Als Frau bewegt einen das natürlich besonders, und auch als Mutter von 2 Mädchen. Das lässt sich leider in diesen Zeiten alles nicht so ganz ausblenden.
Wenn Sie nochmal auf die letzten Wochen oder Monate schauen, natürlich gerade diese Auszeichnung, herzlichen Glückwunsch dafür, da sind Sie wahrscheinlich sehr stolz drauf. Aber gibt es sonst noch etwas, wo Sie sagen, ja, das hat mich sehr bewegt, darauf bin ich sehr stolz, das ist besonders gut gelaufen?
Ja, zusätzlich dazu, also es geht nicht, dass ich mich hier nur an Auszeichnungen langhangeln möchte, das soll nicht falsch rüberkommen, aber man sagt natürlich ungerne Dinge über sich selber oder lobt sich selber, aber wenn extern Personen einen bewerten oder einen in einen Kontext die Möglichkeit haben zu sagen, da werden Dinge gut oder schlecht gemacht, dann macht einen das natürlich immer auf eine gewisse Art und Weise stolz. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin stolz auf die eine Auszeichnung, aber wir haben in der Vergangenheit eben noch eine weitere Auszeichnung bekommen, und zwar das 6. Mal in Folge. Das DIST-Siegel, also das Deutsche Institut für Servicequalität, hat uns ausgezeichnet, und das Service, so das ist, was mich am meisten bewegt in meiner ganzen beruflichen Laufbahn, ist das eben auch etwas, was uns bestätigt in dem, was mein Team hier jeden Tag mit mir gemeinsam gemeinsam, aber auch unsere Partner vor Ort jeden Tag mit dem Kunden im Innenverhältnis und im Außenverhältnis haben. Und ja, das ist uns sehr wichtig, ist ein zentraler Punkt bei uns.
Sie verantworten bei Dala das Franchise-System, das hatten wir ja eingangs gesagt, und bewegen sich damit in einer Rolle, in der Marke, Partnerführung, Qualitätsanspruch und Marktentwicklung zusammenlaufen. Wenn Sie uns einfach mal in Ihren Alltag mitnehmen, was sind die Themen, die Sie ganz konkret auf dem Tisch haben und wie sieht so für Sie der Alltag aus?
Also ganz klassisch würde man wahrscheinlich sagen, dass ich so die strategischen Themen bei mir auf dem Tisch habe. Als Maklernetzwerk spielt eine große Rolle das Thema Marketing, aber auch Weiterentwicklung des Systems. Also wo wollen wir uns hinbewegen? Welche Tools benötigen wir als Unternehmen dafür? Welche Tools müssen wir Kunden zur Verfügung stellen? Und ja, Themen wie KI, interne Prozesse, Digitalisierung, alles das, was sozusagen die strategische Ebene beinhaltet, sind auf meinem Tisch. Und dann das Thema Führung. Ich führe natürlich hier intern mein Team, aber wie Sie schon eingangs sagten, führe ich indirekt ja auch ein großes Franchise-System mit mittlerweile an die 500 Personen, die dort mit uns gemeinsam an der Marke, mit der Marke arbeiten. Und somit sind das so die Themen, mit denen ich mich beschäftige.
Ein besonders spannender Punkt ist in Ihrer Rolle ja, Sie führen im Franchise-Kontext ja keine klassischen Angestellten, sondern eigenständige Unternehmer und Unternehmerinnen. Wie führt man denn Menschen, die selbst Geschäftsführer sind?
Das ist eine interessante Frage, weil natürlich muss man sich fragen, ob es überhaupt Führung ist. Das würde ich aber mit zumindest einem kleinen Haken versehen, weil wir haben uns ja über ein Franchise-System dazu committed, uns einen gewissen Rahmen zu setzen oder ein gewisses Regelwerk zu befolgen. Und natürlich muss das jemand in Anführungsstrichen überwachen oder unter Kontrolle haben. Das heißt, ja, es ist eine Art von Führung. Ich denke aber mehr, dass es so etwas ist wie Followerschaft. Also mein Ansatz ist, Menschen zu begeistern, bei Dala mitzumachen, ob das jetzt als Mitarbeiter ist oder als Franchise-Nehmer. Und dann eine Vertrauensbasis zu schaffen, weil ich glaube, das Vertrauen, das gilt auch für klassische Führung, aber eben in so einem speziellen Verhältnis, der Schlüssel zum Erfolg ist. Wenn ein Franchise-Partner in unser Know-how vertraut, wir sind ja ein Dienstleistungs-Franchise, also wir haben kein Produkt, was wir jemandem zur Verfügung stellen und sagen, das kannst du jetzt unter unserem Namen sozusagen veräußern, sondern wir sind im Dienstleistungssektor, das heißt, es geht ganz viel um Know-how, es geht um Marke und die Kombination aus beiden macht unsere Franchise-Nehmer in ihren Märkten erfolgreich. Das heißt, es ist schon wichtig, dass darauf vertraut wird, dass die Dinge, die wir sagen, die wir entwickeln, die wir niedergeschrieben haben, auch zum Erfolg führen. Und deshalb glaube ich, ist Vertrauen eine wahnsinnig wichtige Basis. Und dann kann man natürlich in der Sache über das eine oder andere mal diskutieren, aber die Basis stimmt für einen gemeinsamen Weg.
Was braucht es, wenn wir jetzt gerade über das System sprechen, was braucht es in so einem System mehr als alles andere? Vertrauen hatten wir schon gerade angesprochen, Nähe, Klarheit oder Konsequenz, was sind die wesentlichen Faktoren?
Also Nähe ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, insbesondere in so bewegten Zeiten, aber auch in nicht so bewegten Zeiten. Also wir haben ja auch schon entspanntere Zeiten auf dem Immobilienmarkt gehabt, das lässt sich nicht leugnen. Nähe bedeutet für mich immer Flexibilität, weil wir sind ja ein lernendes System. Das heißt, Märkte verändern sich, äußere Gegebenheiten, auf die wir reagieren müssen. Und je näher ich am Markt, und der Markt ist für mich der Partner, der Franchise-Nehmer, je näher ich dran bin, desto besser kann ich flexibel auf Situationen reagieren. Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch Konsequenz und Klarheit, weil wenn wir nicht als Marke einheitlich agieren, und das ist ja Ziel, dass der Kunde für ihn es nicht relevant ist, ob er auf Mallorca, auf Teneriffa oder in Berlin mit uns Kontakt hat, sondern es ist Dala als Marke, die oben drüber steht, und deshalb soll der Kunde natürlich an jedem Standort das gleiche Gefühl haben, den gleichen Anspruch an Dienstleistungen haben können. Und dafür brauchen wir klare Regeln, und das ist nicht nur die Farbe oder die Schrift. Da gehört tatsächlich noch ein bisschen was anderes dazu. Und da wir eben einen hohen Anspruch an Servicequalität haben, ist das so ein Thema, das werden Sie im Laufe des Gesprächs sehen, wo wir uns immer wieder auch mit auseinandersetzen müssen, weil das ist eine unserer Kernwerte und macht uns auch in diesem Premium-Segment, in dem wir unterwegs sind, glaube ich, auch zu einem bedeutenden Player, weil wir uns eben dieser Sache so annehmen.
Jetzt müssen wir doch einmal noch ganz kurz Betty erwähnen. Die hat im Hintergrund gebellt, nur herzlich willkommen.
Genau. War übrigens eine unserer erfolgreichsten Aufnahmen, als wir Betty zum Inhalt gemacht haben. War, ich glaube, die zweite Aufnahme war es doch, oder?
Genau.
Warum der Hund der beste Personalberater ist. Das war eine Serie mit Betty, genau.
Also schön, dass sie heute auch wieder dabei ist.
Und uns unterstützt, genau.
Wo entstehen denn typischerweise Spannungen zwischen individueller Freiheit der Partner und den Standards dieser starken Marke?
Also wir haben natürlich eine Vertragsgrundlage, auf der wir zusammenarbeiten. Die ist bei uns aber recht überschaubar. Das ist uns ganz wichtig, weil man nicht alles niederschreiben kann und nicht jeden Fall, der gegebenenfalls mal in Zukunft entstehen könnte, dort drin geregelt ist. Das heißt, wir werden immer mal wieder Situationen haben, wo vielleicht die Interpretation eines Vertrages anders wahrgenommen wird, als wir das tun. Das sind aber tatsächlich die deutlich geringeren Fälle. Darüber, wo wir gerne und viel darüber diskutieren, ist das Thema Marketing. Weil Marketing ist ja so eine Geschmackssache und so ein individuelles Empfinden. Und ganz viele Franchise-Nehmer kommen zu uns und sagen, ich finde euer Marketing so toll und ich will Teil davon sein und das Orange ist so schön und so. Und dann kommen wir an den ersten Punkt, wo es darum geht, ein Marketing-Tool gemeinsam zu entwickeln. Und da wirft der eine oder andere genau das über Bord und sagt, aber ich hätte gern noch hier und können wir nicht ein bisschen größer und können wir den QR-Code nicht rechts? Und das ist aber ganz witzig, wenn wir dann in diese Diskussionen starten, die manchmal dann auch über mehrere Tage dauern, dass man sagt, dieses oder jenes. Und dann kommt man aber hoffentlich, und meistens gelingt es uns dann eben auch zu einem guten Kompromiss, weil auch über Marketing kann man eigentlich nicht diskutieren, weil auch Marketing nicht nur orange ist und unser Schriftzug ist, sondern wir uns hier mit einem großen Team natürlich sehr viele Gedanken machen, wie wir in den Markt eintreten. Und dazu gehören unterschiedliche Marktphasen und dafür braucht man unterschiedliche Tools. Aber ja, meistens ist es Marketing, über das wir diskutieren.
Sie müssen auch einen guten Psychologie-Background haben, oder? Oder so
Kommunikatoren-Ausbildung. Ja, genau.
Also tatsächlich, wenn man einen Job macht im Franchising oder überhaupt, glaube ich, in Führung, da muss man einfach Lust auf Menschen haben und man muss es auch mal zulassen, dass das Gegenüber etwas, was man tut oder sagt, nicht so ganz so toll findet. Mhm. Und das gehört ja zum Daily Business, zur Challenge dazu, dass man eben auch sich mit kritischen Stimmen mal auseinandersetzt. Und das möchte man im Freundeskreis und das möchte man auch im personellen, also im unternehmerischen Umfeld. Ich brauche kein Team von Ja-Sagern und ich brauche auch kein Franchise-System von Ja-Sagern, sondern wir müssen, also wir sehen uns ja so als Unternehmenszentrale, als Unternehmensberater und deshalb müssen wir uns challengen. Wir sind Sparringspartner und das ist, glaube ich, das, was einen ausmacht, wenn man gemeinsam an einer Sache arbeitet und gemeinsam Dinge entwickelt und nicht nur vorgibt oder sich nicht nur leiten lässt, sondern es ist, glaube ich, so ein bisschen die Kombination aus beiden.
Ja, der Immobilienmarkt hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert. Also das haben wir ja auch alle mitgekriegt. Mhm. Wie sehr hat die Zeit Ihre Führungsrolle beeinflusst?
Tatsächlich, ja, es ist ja kein Geheimnis, dass wir insbesondere durch die Zinsentwicklung eine andere Situation bekommen haben. Mir hat, glaube ich, ein bisschen geholfen, dass ich in dem Business schon 25 Jahre bin. Das heißt, ich habe ja auch schon die Zeiten von vor 10 Jahren erlebt. Und da war es schon immer nicht so von der Hand gängig und so schnelllebig wie in diesen Zeiten, wo wir eben diesen Niedrigzins hatten, wo man wirklich ja innerhalb von 14 Tagen Immobilien platzieren konnte. Das heißt, ich kannte die Zeit davor und ich wusste, dass wir auch da Geschäft gemacht haben. Das heißt, wir haben sehr viel Nähe in der Zeit zu den Partnern aufgebaut, weil natürlich sich wirtschaftliche Rahmenkonditionen verändert haben, Businesspläne angepasst werden mussten, Zahlungsziele auf einmal anders waren, weil eben Vermarktungsdauern sich verlängert hatten. Wenn man sonst immer in jedem Monat eine diverse Rechnung stellen konnte und dann ist einfach mal eine Phase, wo der Markt auf Stillstand ist, das führt natürlich zu Unsicherheit. Und wir sind ganz froh, dass wir immer eher so Teamsicherheit sind. Das heißt, wir haben immer all unseren Franchise-Nehmern auch in den Businessplänen und in den Liquiditätsplanungen mit an Hand gegeben, sich darauf vorzubereiten, dass man eben auch mal nicht Umsätze macht oder weniger Umsätze macht oder später Umsätze macht. Und somit haben wir sehr viel gesprochen, waren sehr viel im Austausch. In Phasen von Corona war das ja überwiegend nur digital möglich. Aber dennoch sind wir noch mehr aneinander gerutscht. Und ich glaube, so in guten wie in schlechten Zeiten gehört das einfach auch dazu. Es wäre so schön, wenn es immer nur aufwärts gehen würde. Das würden wir uns alle wünschen.
Ja, wir werden
irgendwie nicht Wirtschaft. Und somit, ja, es war eine prägende Zeit, sowas wie Kurzarbeit. Also Gott sei Dank war ja die Immobilienbranche schnell wieder in der Lage, eben auch zu agieren, weil ja. Ein Grundbedürfnis ist, wir durften besichtigen gehen. Aber wenn man das gewöhnt ist, dass man tagtäglich mit seinen Teams und mit den Franchise-Nehmern auch persönlich in Meetings ist, dann auf einmal auf den Button zu drücken, so, wir sehen uns nur noch digital, war eine Herausforderung, hat uns aber stärker gemacht. Und man hat gesehen, dass man eben auch auf andere Art und Weise in Kontakt bleiben kann. Jetzt rudern wir wieder so ein bisschen, rückrudern ist so ein negatives Wort, aber jetzt, wir sehen uns alle nach sich sehen und wir machen unsere Meetings auch unter Nachhaltigkeitsaspekten, glaube ich, zu einem gewissen Grad wieder persönlich. Man muss nicht für jeden einen Stundentermin wohin fliegen, aber das haben wir ja sogar wir drei gesagt, eigentlich wäre es viel schöner gewesen, wenn wir uns mal persönlich gesehen hätten und noch einen Kaffee trinken können, weil so zwischen den Zeilen oder auf dem Flurfunk, das sehe ich auch bei meinem Team, da passiert einfach was mit Menschen. Wir mögen alle Menschen und deshalb ist es schön und wichtig, gemeinsam eben auch in einem Raum zu sitzen und mal über etwas zu sprechen.
Absolut. Wir haben gerade schon beschrieben, wie Sie Ihre Partner durch diese unsicheren Zeiten geführt haben. Da ging es ja wirklich, wie Sie es gesagt haben, auch wirklich um Existenzängste, ne, wie es weitergeht. Was haben Sie denn für sich über Führung in dieser Zeit gelernt? Hat sich dieser Blick dann auch mal verändert? Mussten Sie sich da auch noch anpassen?
Ja, also mir hilft daran immer so ein bisschen, dass ich mittlerweile Mutter bin. Das, weil man einfach irgendwie lernt, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und auch offen zu sein für Blickwinkel, die man vorher nicht hatte. Ich habe für mich gelernt, dass man in Krisenzeiten einfach nochmal eine Schippe oben drauf tun kann. Ich glaube, ich habe in der Phase teilweise in Corona 80 Stunden gearbeitet, weil ich zwei Kinder hatte, die Homeschooling und so. Und trotzdem in der Zeit, wo meine Partner mich gebraucht haben, auch da war. Also, dass man phasenweise wirklich die Belastungsgrenze ganz hochschieben kann.
Ganz hochschauen, ja.
Um für etwas gemeinsam zu kämpfen. Und ich habe wieder gemerkt, wie viel mir mein Job bedeutet und wie viel mir meine Partner bedeuten. Weil, wie Sie so schon sagten, es ist ja nicht nur ein Job, sondern es ist eine Selbstständigkeit. Viele sind da mit ihrem kompletten finanziellen Commitment drin, ernähren ihre Familien. Und somit trägt man natürlich eine ganze Reihe an Verantwortung mit sich. Aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, gemeinsam für etwas zu arbeiten und an etwas zu arbeiten, das hat mir, glaube ich, diese Zeit nochmal sehr deutlich gezeigt.
Sehr gut. Dahler ist im Service immer wieder Testsieger geworden, wie wir heute Morgen auch erfahren haben. Wenn Sie auf diese Auszeichnung schauen, was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Gründe dahinter? Ist es System, ist es Führung, ist es Kultur oder ist es alle drei Elemente, die irgendwie zusammenspielen?
Wahrscheinlich sind es alle drei und vielleicht sogar noch ein paar mehr Dinge, die da reinspielen. Wie beschreibt man Service? Also ich glaube, Service ist so ein ganz individuelles Bedürfnis eines Kunden, ob das ein Käufer ist oder Verkäufer ist. Und wir haben einen ja recht langen Prozess, durch den wir Kunden begleiten. Das heißt, irgendwann kommt jemand auf uns zu und möchte seine Immobilie veräußern. Und wenn es dann ganz, ganz gut läuft, dann sehen wir uns irgendwann auf einer Übergabe, wo er den Schlüssel seiner Immobilie dem neuen Käufer gibt. Und das ist eine Reise, auf der wir gemeinsam unterwegs sind. Und da sind die Bedürfnisse wirklich ganz individuell. Es gibt Menschen, die haben schon 3-4 Mal eine Immobilie verkauft, die haben einen anderen Anspruch oder einen anderen Stand des Know-hows. Es gibt Leute, die tun das als das allererste Mal. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass wenn man ganz individuell auf den Kunden schaut und die administrativen Dinge, die nicht wichtig sind für den Kunden, also wie schnell wir jetzt ein Exposé schreiben, ob das über KI-gestützte Tools ist oder ob das jemand händisch tut, das ist für den Kunden nicht relevant. Das heißt, wenn wir es schaffen, so diese, sag mal, administrativen, vielleicht auch nicht so gefragten Dinge möglichst zu digitalisieren und unseren Partnern und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, das zu tun, was sie wirklich gut können, nämlich beraten, Kunden in ihrer Situation an die Hand zu nehmen und so. Das ist der Preis, alleine dieses Thema Preiseinschätzung einer Immobilie. Das unterschätzen so viele Menschen. Die sagen, oh ja, ich gehe dann mal mit einem Preis an den Markt. Wir haben über die Jahre sehr viele Tools entwickelt. Wir sind einer der einzigen oder vielleicht sogar der einzige Makler, der großflächig Daten auch von den Gutachterausschüssen erwirbt, um sozusagen die Rückwärtsperspektive zu haben, zu sehen, was ist in den Märkten tatsächlich verkauft worden, weil es ja doch immer eine Diskrepanz gibt zwischen Angebotspreis und dem tatsächlichen realisierten Kaufpreis. Diese Daten füttern wir mit Angebots- und Nachfragedaten, um eben einen realistischen, wirklich erlösbaren Kaufpreis mit dem Kunden zu besprechen. Das ist schon ein sehr verantwortungsvoller Akt und den müssen wir, das ist für uns Service. Also keiner geht hier raus, wenn er eine Immobilie von uns bewertet haben möchte, ohne eben das von uns zu erfahren. Und dann sind es viele kleine andere Dinge. Es gibt Menschen, die sagen, oh, nur schnell per E-Mail, ich möchte nicht telefonieren, dann muss man sich darauf einstellen. Dann gibt es die, die sagen, oh, ich würde gerne zum persönlichen Termin kommen. Also Service ist für mich das individuelle Berücksichtigen von Bedürfnissen von Kunden.
Dann würde ich gerne auf das große Thema Digitalisierung und KI zu sprechen kommen. Das hatten Sie im Vorfeld ja schon gesagt, das ist ja ein Thema, was Sie wirklich sehr beschäftigt. Und zwar die Rolle überhaupt von KI. Sie haben gesagt, KI ja, aber vor allem, um persönliche Dienstleistungen noch besser zu machen. Können Sie noch mal sagen, wie Sie das wirklich ganz konkret einsetzen?
Also es gibt Tools für das tägliche, kleines Beispiel, wobei es fast zu einem großen Beispiel wird. Mittlerweile ist ja so das Thema Fotos. Wenn wir uns heutzutage anschauen, was alles möglich ist, und da kommen wir von, dass wir der Meinung sind, dass wir in Realität die Immobilie erstmal gut fotografieren müssen, das ist die Aufnahme des Ist-Zustandes. Dass man dann aber heute zum Beispiel mit Tools das Thema Gartengestaltung oder Einrichtung oder auch vielleicht eine Grundrissveränderung, eine perspektivische Draufsicht auf die Ausstattung einer Immobilie machen kann. Das sind alles Tools, die man einsetzen kann, um den Entscheidungsprozess eines Kunden zu erleichtern, weil es nicht jeder geht in einen Raum. Das sind Menschen, die haben dann die Gabe und sehen sofort, wo der Kleiderschrank steht, wo das Bett hinkommt und dass da noch genug Platz ist, um das Bett herumzugehen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die das nicht auf den ersten Blick können. Das heißt, es eröffnet ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es ist aber auf der anderen Seite auch eine große Gefahr. Ich habe so aus der Erinnerung, als so diese Weitwinkelkameras auf den Markt kamen, da fingen Makler an, Gärten so zu fotografieren. Und dann kamen Menschen in diese Gärten und sagten, oh, ich habe mir doch was ganz anderes vorgestellt. Und ich glaube, so ist es jetzt gerade auch so ein bisschen mit KI. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man das vorher dem Kunden sagt, was ist die Realität? Und das andere ist das, was wir damit machen können. Und wenn man das, glaube ich, nicht gut macht, kommt der Kunde zur Besichtigung und ist gegebenenfalls enttäuscht von dem, was er vorfindet, anstelle dass wir den Verkaufsprozess oder den Entscheidungsprozess erleichtert haben, weil wir gezeigt haben, was möglich ist. Also somit, ich hatte ja, glaube ich, in unserem Vorgespräch berichtet, dass ich auch gerade aufgrund eines Erbfalles bei mir zu Hause mit Themen zu tun habe. Das heißt, ich sehe, wie Menschen, die nicht tagtäglich mit diesen Tools arbeiten, in vielerlei Hinsicht Digitalisierung sie auch an ihre Grenzen bringt und auch KI an ihre Grenzen bringt. Und aus dem Grunde ist mein Motto so ein bisschen, wir müssen das einsetzen, wir müssen es gut einsetzen, weil ist man als Unternehmen heute einfach gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir müssen aber den Nutzer mit auf den Weg nehmen. Der muss ganz genau wissen, was ist KI, was ist KI generiert und was ist es nicht. Ja. Und dabei eben so, da sind wir wieder bei Individualität. Nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die damit tagtäglich arbeiten und ganz genau wissen, wie das funktioniert und wo sie vielleicht auch mal genauer hingucken müssen. Und diejenigen, die überhaupt keine Berührungspunkte damit haben und denen man dann aus dem Skiurlaub ein Bild schickt und irgendwas Witziges auf das Skibild macht und zurückkriegt, oh Gott, seid ihr in Ordnung? Ne? Das ist so. Ne? Ich glaube, ich habe wirklich eine Familie, die alle schon ziemlich technisch versiert sind, weil auch Enkelkinder da sind und sonstiges. Und trotzdem merkt man, es sind nicht alle auf dem gleichen Wissensstand. Und das hat manchmal auch mit dem Beruf zu tun, weil man einfach nicht mit dem Computer jeden Tag arbeitet oder es hat mit dem Alter oder auch mit der Interessenslage zu tun. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für alle Unternehmen, die jetzt gerade KI in ihre Arbeitsprozesse integrieren. dass man es nicht übertreibt. Also wir müssen irgendwie, Entschuldigung, auch gucken, dass wir Menschen bleiben und die Immobilie ist ein so emotionales Gut, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir da auch Menschen brauchen in der letzten Konsequenz.
Aber ist das wirklich noch ein Thema, wo man auch viel mit den Partnern spricht oder da vielleicht auch mal wieder 3 Schritte zurückgehen muss, weil dann doch einige gerne etwas mehr KI noch einsetzen würden?
Also wir haben uns committed auf einen Leitfaden, das hört sich immer so großartig an, aber es ist ganz, ganz wichtig, weil da sind wir wieder bei Marke und bei Franchise. Wenn natürlich der eine den Wunsch äußert, ein Chatbot auf der Seite zu integrieren und andere noch damit zu tun, überhaupt ein Foto-KI generiert sozusagen zu bearbeiten, da muss man auch eben schauen. Wir müssen gucken, dass wir da einheitlich sind, weil nur der gute Einsatz von KI-Tools bringt uns wirklich weiter. Ja. Und da können unsere Partner sich ja getrost zurücklegen, weil wir hier als strategische Einheit, als Unternehmenszentrale diese Dinge uns anschauen und gucken, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, welche Tools bringen uns wirklich weiter und welche sind vielleicht für uns gar nicht so relevant.
Was mich aber nochmal interessieren würde, wie ist denn das Feedback wirklich auf diese KI-generierten Fotos? Ist das eher positiv, weil es halt viele Menschen gibt, die sich das nicht vorstellen können? Ach, so könnte es aussehen oder doch eher in die andere Richtung?
Also es ist so ein bisschen diese Weiterentwicklung von Homestaging. Also früher haben wir es so gemacht, wenn ein Haus leer war und Menschen sich das nicht aussuchen oder nicht vorstellen konnten, dann haben wir
Möbel.
Hat man es eingerichtet und schon sind Immobilien besser verkauft worden. Und so ist es, glaube ich, auch ein bisschen mit KI. Also es gibt ja auch große Plattformen, auf denen man Immobilien bewerben kann. Da gibt es ja mittlerweile schon so Einrichtungsstile, die man auswählen kann und so. Also ich glaube, dass es ganz viel macht mit Personen. Wir haben zum Beispiel hier ein großes Norba-Projekt gehabt und da ging es ganz viel um Sichtachsen. Also die Wohnungen haben unterschiedliche Ausblicke gehabt auf die Elbe, auf die Hamburger Innenstadt. Und da sind wir mit einer Drohne jedes Stockwerk abgeflogen, damit jemand sich vorstellen kann, wie sieht denn mein Ausblick im siebten Geschoss aus? Super. Kann sonst keiner sich vorstellen. Also es erleichtert viel. Und ich glaube, dass es Immobilien auch verkäuflicher macht, aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Ich glaube, bei dem Homestaging war der Unterschied, das heißt, da hat man vorher das Bild gesehen, so war es mal ursprünglich und dann kommt man aber in das Haus und es ist ja schön dekoriert und man hat gleich dieses Gefühl. Jetzt ist es so, man sieht ein Bild, das sieht erstmal toll aus und dann kommt man da rein und so, man fühlt es dann halt vielleicht nicht mehr so.
Also deshalb bin ich ja auch, wir sprechen ja auch so, ob das jetzt mit Maklerverbänden ist oder tatsächlich auch mit den großen anderen Systemen, die auf dem Markt tätig sind. Also ich bin ganz großer Fan davon, es möglichst groß zu deklarieren, um genau das zu verhindern, zu sagen, hier ist ein Vorherbild und hier ist ein Nachherbild und so könnte es ausschauen, weil genau, sonst entsteht so diese Enttäuschung und auf die müssen wir aufpassen.
Dann nochmal eine Frage, machen Sie denn sozusagen gar kein Homestaging mehr, weil es jetzt diese KI-Alternative gibt?
Doch, in Einzelfällen machen wir das noch, weil da kommt es ja dann wieder drauf an, wenn wir in die Immobilie reingehen und dann haben wir zwar ein KI-generiertes Bild, wie sie aussehen könnte, aber stehen trotzdem noch in der leeren Immobilie. Also es gibt durchaus auch in Neubauprojekten ist das ja auch ganz gängig, dass man Musterwohnungen ausstattet und so.
Ja.
Bei Look and Feel und da sind wir wieder bei Haptik und bei all diesen Sachen. Es ist was anderes, wenn ich schon mal mit der Hand über etwas drüber fahren kann und es wirklich da ist. Also das ist noch nicht vorbei. Also die Realität lebt auch noch über tatsächliche Einrichtungen.
Im Vorgespräch hatten Sie einen ganz wichtigen Punkt meiner Ansicht nach angesprochen, dass wir bei aller Digitalisierung und KI auch wirklich aufpassen müssen, Menschen nicht zu verlieren. Gerade ältere Kunden, die Orientierung und persönliche Begleitung brauchen. Wie gelingt Ihnen, jetzt haben wir viel über KI gesprochen, wie gelingt Ihnen da die Balance?
Also ich denke, auch da müssen wir immer ganz genau hinschauen und zuhören. Also es hat ja nicht immer nur was mit dem Alter zu tun, aber häufig natürlich. Und der Kunde sagt mir, auf welche Art und Weise er kommunizieren kann und möchte. Und ich denke, wenn wir da weiterhin gut zuhören, dann sind wir auf einem guten Weg. Und das, ich glaube, das ist wirklich so dieses nicht voraussetzen, dass es jeder möchte und jeder kann, sondern hinschauen. Und da sind wir, dadurch, dass wir eben ganz viele Personen haben und Technik sich ergänzt, also wir sind ja ein traditionelles Unternehmen, das seit über 30 Jahren diesen Job mit Menschen macht. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass wir jetzt die Menschen nur mit weiteren technischen Tools versorgen, aber die Menschen sind ja da. Und die können sich dann eben individuell um die Kunden kümmern.
Okay.
Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass sich der Immobilienmarkt in den letzten Jahren ja sehr verändert hat. Von der extrem dynamischen Phase rund um Corona bis zu einer deutlich ruhigeren Marktphase aktuell. Wenn Sie nach vorne schauen, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Themen für die nächsten Jahre im Premium-Immobilienmarkt?
Na, ich möchte mich nicht schon wieder wiederholen. Also ich denke, dass Kunden zukünftig immer empfänglicher werden für Qualität, noch mehr als in der Vergangenheit, weil sie eben selbst sich so viel mit Informationen versorgen können. Also jeder, der ein Exposé hat, der jagt das einmal durch ChatGPT oder welches Tool auch immer er nutzt und sagt, hey, welche Fragen könnte ich bei der Besichtigung stellen oder auf welche Sachen sollte ich achten? Das war so ein bisschen so, wenn wir jetzt nochmal in die Vergangenheit blicken, früher gab es die Immobilienanzeigen in der Zeitung und das war die einzige Quelle, die einem gezeigt hat, was für Immobilien auf dem Markt sind. Da war der Makler sozusagen noch, weil einfach der Zugang zum Markt nicht da war, noch viel mehr Informationsquelle. Dann kam das Internet mit Portalen, auf einmal hatte man einen größeren Überblick und konnte irgendwie vergleichen. Und jetzt haben wir nochmal den Next Step. Also jetzt ist ja das digitale Vergleichen auf Knopfdruck. Man muss sich ja nicht mal mehr an einen Rechner setzen und sagen, ich gucke mir mal an, was alles gerade im Angebot ist. Also wir haben jetzt sozusagen das Next Level an Informationsbeschaffung, was der Kunde selber machen kann. Und in dem Zusammenhang muss man ihm, glaube ich, noch deutlicher zeigen, was die Maklerdienstleistung innehat, dass es eben nicht nur ein Exposé schreiben ist, sondern dass es eben der Weg dorthin und der Weg in der Verhandlung und der Weg in das Eigentum ist. Und ich hoffe, man versteht, was ich sagen will. Also es ist so dieses, der Anspruch an die persönliche Dienstleistung, an die persönliche Beratung, weg von Wohnflächenberechnungen oder Dingen, die eben tatsächlich ja mehr faktenbasiert sind.
Was bedeutet das ganz konkret für DALA und Ihr Netzwerk? Wo wollen Sie sich strategisch aufstellen? Ja, wenn wir mal so weit gehen, welche Ziele haben Sie fürs kommende Jahr?
Also wir haben ja in der Vergangenheit so ein bisschen unsere Expansion angepasst. Das lag einfach daran, dass wir die Gegebenheiten des Marktes uns angeschaut haben und gesehen haben, dass es heute wichtiger ist, eben auch Märkte zu kennen. Und somit haben wir das Profil des DALA-Lizenzpartners ein bisschen mehr angepasst, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und haben auch ein bisschen innegehalten, haben gesagt, Mensch, wir gucken mal, wie der Markt sich entwickelt, haben einen sehr großen Fokus auf unsere bestehenden Partner und das erfolgreiche Machen der bestehenden Partner gelegt. Seit einigen Monaten ist die Perspektive wieder Wachstum. Das heißt, Wachstum, wir expandieren, wir suchen neue Partner. In Deutschland gibt es noch ein paar Standorte, die wir gerne besetzen möchten. Und eben die Standorte sprechen immer so von Zweitwohnsitzen unserer Kunden. Darüber hinaus haben wir einen neuen Unternehmensbereich gegründet, das Thema Invest-Immobilien, also die Immobilie als Anlage. Auch das werden wir in den nächsten Jahren weiter ausbauen und forcieren. Also wir machen jetzt nicht richtig was anders, wir machen es nur wieder ein bisschen intensiver und wachsen aber trotzdem bedächtig, weil wir sind ein nachhaltiges Unternehmen. Ich bin ganz stolz darauf, wenn ich Verträge nach 20 Jahren wieder verlängere, was jetzt so gerade ansteht, weil wenn so Beziehungen gewachsen sind über lange Zeit, dann hat man eine gute Basis, um irgendwie erfolgreich auch zusammen weiterzuarbeiten. Nichtsdestotrotz gehört das auch dazu, dass wir neue Partner reinholen, die eben auch neue Märkte bearbeiten. Also somit ist die Optimierung der bestehenden Standorte plus noch der Ausbau des Netzwerkes sind so die kurz-, mittel- und tatsächlich langfristigen Ziele. Und großes Thema ist bei uns das Implementieren von KI. Wir haben einen DALA-Chat aufgebaut, der das tägliche Arbeiten sozusagen intern optimiert. Das heißt, jeder kann bei uns jetzt die eigene Frage stellen, um eben alle Tools haben wir einfach dort integriert. Man muss ja nicht mehr händisch etwas sich ein Buch rausnehmen, unsere DALA-Manuals und da reingucken und etwas suchen, sondern die Prozesse einfach so zu gestalten, dass sie zeitgemäß sind. Und eben, ja, das ist, glaube ich, so, sind so die Themen, die uns am meisten beschäftigen und beschäftigen werden, auch in der Zukunft.
Das war mal ein wundervoller Ausblick in die Zukunft von DALA. Nun meine Schlussfrage. Wir haben ja auch viele junge Führungskräfte, die immer sehr, sehr erfreut sind, wenn sie einen Rat von erfahrenen Managerinnen oder Managern bekommen. Wenn es um wichtige Entscheidungen und Wendepunkte in ihrem Leben geht, welchen Ratschlag können Sie mitgeben? Was hat Ihnen damals geholfen? Oder was hilft Ihnen heute noch, wenn es um schwierige Entscheidungen geht?
Mir hat immer geholfen und hilft, und das kann ich auch jedem nur empfehlen, mein Bauch. Also ich treffe Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus, aber ich befrage meinen
mit
Bauch.
Ihm. Genau, gemeinsam, ja.
Und als zweites, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man ein gutes Beraternetzwerk um sich herum hat. Also dass man Familie oder Freunde hat, die man konsultieren kann, die einem wirklich ein ehrliches Feedback geben. Also die sagen, Mensch, du bist da auf dem richtigen Weg, du hast die richtigen Gedanken, oder auch mal ganz kritisch sagen, überdenk das doch nochmal. Und aus der Kombination heraus treffe ich Entscheidungen. Das kann ich auch nur allen jungen Menschen, die sich irgendwie auf ihrem Karrierepfad bewegen, sich zu fragen, ist das, was ich hier tue, ist das wirklich meine Leidenschaft?
Richtig, ja.
Ist das das, was ich will? Weil ein lieber Kollege von mir sagt immer, das ist, also ein Job zu haben, in dem sich Arbeiten nicht wie Arbeit anfühlt.
Ja.
Dann ist man richtig. Und alles andere kostet sehr viel Kraft. Also somit, wenn man, das wünsche ich mir für meine Kinder, das wünsche ich mir für alle in meinem Umfeld, dass sie etwas haben, wo sie morgens hingehen und zumindest das Gros der Zeit sagen, ich habe richtig Lust darauf, dass ich das heute tun darf. Und das macht uns erfolgreich. Und wenn man mit der Leidenschaft alle Entscheidungen trifft und alle Wege geht, dann kann man, glaube ich, nur erfolgreich werden.
Es ist so schön, weil bei Ihnen spürt man diese Leidenschaft und diese positive Energie. Und es ist sehr, sehr schön, Sie im Gespräch zu haben. Eine tolle Frau, sehr sympathisch. Vielen Dank für diesen Einblick.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Es hat Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf mehr und vielleicht ja noch auf ein persönliches Treffen in der nächsten
Woche. Das wäre wunderschön, ja. Genau.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Infos, die stehen ja unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.